Jetzt sollte man die Wiesen mit ihren teilweise bis zu einem Meter hohen Gräsern und Blumen mähen, heißt es in einem Kinderbuch von Erik Kahle. Vielleicht hatten Sie in dieser Woche Gelegenheit, den Duft von frisch gemähtem Gras in der Nase zu haben. Vielleicht haben Sie auch das ein oder andere Feuer gesehen, das ja noch in einigen Gegenden angezündet wird, als sogenanntes Johannesfeuer. Bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts, da trauten sich viele Liebespaare gemeinsam hinein und hofften, dass dadurch ihre Liebe von Glück beschert sei. Auch Shakespeares Sommernachtstraum, der spielt in diesen Tagen und Nächten, die wir gerade erleben. Es wird zumindest auf den Johannistag angespielt. Und so wie man in Schweden zum Mittsommerabend feiert und sich das Haus einfach alles mit grünen Zweigen und Blumen schmückt, so bindet man andernorts Ziegen und Schafen bunte Blumenkränze um die Hörner. Und genau zu diesen blumengeschmückten Tieren reisen wir noch. Nach den Nachrichten geht es in die Serra da Estrela nach Portugal. Außerdem steht noch Japan auf dem Programm mit dem Edo Wonderland, ein spezieller Themenpark. Und wir gratulieren einem der wichtigsten Wasserstraßen der Welt zum Geburtstag. Und Antje Allroggen begleitet Sie dabei. Zunächst aber geht es nach Australien. Und dort in den fast menschenleeren heißen Norden, ins Northern Territory. Knapp 250.000 Menschen leben hier auf einer Fläche von 1,4 Millionen Quadratkilometern. Das ist etwa viermal so groß wie Deutschland. Trocken und heiß ist es das ganze Jahr über. Trotzdem gedeihen hier Pflanzen und Früchte zuhauf. Sie sind nur alle etwas kleiner. Die Buschzitrone zum Beispiel oder Fingerlimetten, Buschingwer, Tamarinde oder Pflaume. Und welche mit so schönen Namen wie Lillipilli oder Quandong. Die Pflanzen und Tiere in dieser Region, die waren schon immer die Nahrungsgrundlage der Aborigines. Dazu kam dann noch Krokodilfleisch. Von diesen Reptilien gibt es tatsächlich reichlich und nährstoffreiche Insekten. Doch lange Zeit wurde der Artenreichtum völlig vergessen und verdrängt, was natürlich daran liegt, dass man die Kultur der Ureinwohner lange nicht wertschätzte und regelrecht verbannte. Dabei zählen ein Drittel der Menschen, die im Norden leben, zu den Aborigines. Erst vor 12 Jahren, da hatte der damalige australische Premierminister die Ureinwohner des Outbacks darum gebeten, das Leid und Unrecht, das ihnen im Laufe der Geschichte widerfahren war, zu entschuldigen. Das setzte einen Heilungsprozess in Gang, der bis heute anhält. Erst allmählich entdeckt der Norden seine lange Zeit vergrabene Spiritualität, seine Mutter wieder. So bezeichnen die Aborigines das Land. Und ganz langsam scheint die Kultur, scheinen auch die Essgewohnheiten der Urbewohner wieder mehr Raum im Land zu bekommen. Tom Noga nimmt uns jetzt mit und zunächst geht es nach Darwin, der Hauptstadt des Nordens.
Auf den ersten Blick wirkt diese Stadt verschlafen. Die Straßen sind breit, wohl angelegt für künftiges Wachstum. Autos aber sind nur wenige unterwegs. Auch Passanten sind kaum zu sehen. Das wiederum kann man verstehen. In Darwin, oben im Norden Australiens, ist es heiß. Sehr heiß sogar. Schon morgens um 10 über 30 Grad. Die Sonne brennt vom Himmel. Keine Wolke trübt das azurblaue Firmament. Das Café von Aboriginal Bush Traders dagegen ist gut besucht. Die Holztische im klimatisierten Innenraum sind bis auf den letzten Platz besetzt. Auch draußen, im Schatten eines Eukalyptusbaums, drängen sich die Gäste. Aboriginal Bush Traders residiert im Lion Cottage, einem historischen Bungalow aus Sandstein mit grauem Schindeldach und blauen Fensterläden. erbaut von John Lyons, einem Anwalt und späteren Bürgermeister Darwins. Das einzige Kolonialhaus in der Stadt, das Zyklon Tracy im Jahr 1974 überlebt hat. Lyons Cottage duckt sich im Schatten von Geschäfts- und Apartmentblöcken, die aussehen wie überall auf der Welt. Vorne wird Kunsthandwerk von Aborigines verkauft, den Ureinwohnern Australiens. Fair gehandeltes Kunsthandwerk. Und hinten im Café Bush Tucker serviert.
Bush Tucker ist, was hier wächst, in ganz Australien, vor allem aber in unserer Region. Die Aborigines betrachten das Land als ihre Mutter und ihre Mutter kümmert sich um sie.
Lala Desch ist Geschäftsführerin von Aboriginal Bush Traders. Groß, schlank, schwarzhaarig. Was sie als ihre Region bezeichnet, ist das Northern Territory. Knapp viermal so groß wie Deutschland und mit 246.000 Einwohnern extrem dünn besiedelt.
Das ist unsere Frühstücksplatte mit Damper, dem traditionellen Brot der Aborigines. Es wird aus den Samen von Wildpflanzen und Nüssen gemacht und über dem offenen Feuer gebacken. Dazu reichen wir Marmelade von Buschfrüchten. In der Karaffe haben wir Olivenöl mit Buschzitrone und Myrte. Hier, Buschtomaten in drei Varianten, getrocknet und zu Pulver zermahlen als Paste. Und die eigentlichen Tomaten. Winzig, nicht wahr?
In der Tat, die Buschtomaten sind klitzeklein. Kaum größer als der Kopf eines Nagels.
Und das hier ist unser Highlight, grüne Ameisen. Überall im Northern Territory findet man Gerippe, die aussehen, als seien sie mit Erde zusammengeklebt. Das sind die Nester der grünen Ameisen. Bei der Ernte werden sie eingesammelt und gefroren. Dann muss man die Ameisen nur noch rausschütteln.
Es kostet Überwindung, sie zu probieren. Aber dann wirklich lecker. Grüne Ameisen schmecken säuerlich, ein wenig nach Zitrone. Außerdem serviert Lala Desch Äpfel, Bananen, Feigen, Orangen, Pfirsiche, Pflaumen. Alle aus dem Busch. Alle winzig klein und schrumpelig, als hätte man ihnen sämtliche Flüssigkeit entzogen. So ist es auch. Weil es im Northern Territory selten regnet, speichern Früchte und Gemüse ihre Nährstoffe in komprimierter Form. Bush Tucker ist eine Art Superfood, wie Chia und Quinoa vor einer Dekade. Noch ein Geheimtipp. Auch in Darwin. Als Lala Desch und ihre Crew vor 4 Jahren das Café eröffneten, waren sie die einzigen, die auf Bush Tucker setzten. Heute verwenden viele Restaurants Zutaten aus dem Busch.
Das ist ein wachsender Markt, schon länger. Die Aborigines ernähren sich schon ewig von Bushfood. Man muss es nicht kaufen, man braucht kein Geld. Im Outback findest du viele Leute, die es ernten und sich richtig gut damit auskennen.
Lala Desch lässt ein Würstchen auftischen, in Scheiben geschnitten. Das Fleisch ist blässlich.
Das ist Krokodil, gemischt mit Huhn, um den Geschmack zu verbessern. Wir haben eine sehr würzige Salami daraus gemacht. Krokodil selbst schmeckt nach nichts, ist aber eine sehr nachhaltige Nahrungsquelle. Denn Krokodile gibt es in den Gewässern hier oben jede Menge.
Schwimmen verboten. Die Warnschilder stehen überall. Am Mindil Beach, Darwins traumhaften Stadtstrand. Kilometerlang und von Palmen gesäumt. Im Villenviertel am East Point. Auf den Kaimauern, die Darwins Waterfront umgeben. Einen Park mit feinen Restaurants, schicken Wohnblöcken und einem Salzwasserschwimmbecken. An jedem See und an jedem Tümpel im Outback. Vor allem aber am Adelaide River. Einem trüben Fluss, der sich träge durchs Northern Territory Richtung Timorsee wälzt. Ein Nebenmeer des Pazifischen Ozeans. Im baumhohen Schilf des Adelaide River steht Pat Chappelle. Weißer Rauschebart, Lederhut auf dem Kopf. Er trägt Shorts und Hemd, beides speckig. Und an der Hüfte ein Pistolenhalfter.
Das ist eine Glock 17. Die habe ich immer dabei für alle Fälle. Hier gibt es Salzwasserkrokodile, die gefährlichsten der Welt. Da braucht man eine Rückversicherung.
Salties, wie man sie im Northern Territory verniedlichend nennt, werden bis zu 6 Meter lang und damit doppelt so groß wie ihre Artgenossen, die ausschließlich im Süßwasser leben. Pat Chappell ist ein Experte für Krokodile. Self-taught, wie er sagt, ein Autodidakt. Ihm gehört ein Anlegesteg an einer Biegung des Adelaide River. Manchmal nimmt er Besucher mit auf den Fluss. Pat hat einen Weg durchs Schilf geschlagen und Dosen, Flaschen und Eimer an Bäume gehängt, in 2 Metern Höhe.
I put all this in the tree whenever I find it floating in the river or near the river to show you how the crocodiles bite everything.
Das habe ich gemacht, um zu zeigen, dass Salties nach allem beißen, was essbar sein könnte, sogar nach Eimern.
Even the stainless buckets full of holes.
Stellen Sie fest, dass es nicht essbar ist, lassen Sie ab. Wenn doch, fressen Sie es auf. Krokodile sind keine blutdürstigen Monster, aber sie wollen fressen, egal was.
They want to eat and they don't give a stuff what it is.
Pat steuert sein Boot auf den Fluss. Die Brüstung ist vergittert. Eine Vorsichtsmaßnahme. Von einem Ufer zum anderen sind es gute 200 Meter. In der Regenzeit schwillt der Adelaide River auf eine Breite von 20 Kilometern an. Die Salties gelangen dann in die Sümpfe, die kleinen Flüsse und Seen im Landesinneren. Dann ist das Schwimmen für Menschen bei Strafe verboten. Im Gegensatz zur Trockenzeit, wenn man nur auf vergleichsweise harmlose Süßwasserkrokodile treffen kann. Die beißen zwar auch schon mal zu, wenn sie sich bedroht fühlen, die Attacken verlaufen aber nicht tödlich. Aber auch für die Salties ist das Leben nicht einfach, sagt Pat.
Wenn sie klein sind, müssen sie ums Überleben kämpfen. Wenn sie älter werden, töten, um ein Territorium zu erobern. Und sobald sie es haben, müssen sie es verteidigen. Jeder Tag ist ein Kampf für sie, nonstop. Salties haben eine Überlebenschance von 1%. Jedes Krokodil, das wir sehen, ist also eines von 100, die in seinem bisherigen Leben geboren wurden. Und zwar das härteste und zäheste. Weibchen haben 100 bis 150 Meter an einem Ufer als Territorium. Darin bauen sie ihr Nest und brüten die Jungen aus. Männchen haben 1 bis 2 Kilometer. In ihrem Territorium können also bis zu 20 Weibchen leben.
An einer Sandbank hält Pat an. Er hängt ein Stück Hühnerfleisch an eine Angel und fährt sie aus. Sofort nähert sich ein Krokodil.
Das ist ein Weibchen. Es wird das Huhn nicht anrühren, weil da hinten ein Männchen kommt. In Gegenwart eines Alpha-Männchens würde das Weibchen sein Leben riskieren.
Das Männchen schnappt nach dem Huhn. Aber Pat zieht die Angel hoch. Er wiederholt das Spiel. 2, 3, 4, 5 Mal. Beim 6. Mal schnellt das Salty in ganzer Körpergröße aus dem Wasser und verursacht ein mulmiges Gefühl. Es könnte mühelos ins Boot springen. Vor ein paar Tagen haben die Zeitungen im Northern Territory von einem solchen Fall berichtet. Ein Angler wurde von einem Salty in seinem Boot attackiert. Man hat nie wieder etwas von ihm gesehen. Und dieses Salty scheint langsam sauer zu werden.
Wird es nicht. Es versucht's immer weiter. Krokodile sind die geduldigsten Tiere der Welt. Sie würden den ganzen Tag so weitermachen, ohne das Huhn zu bekommen. Krokodile können weder Wut empfinden, noch Hass, Liebe, Mitleid oder Reue. Das muss man wissen, wenn man es mit ihnen zu tun hat.
Zeit für die Belohnung. Pat senkt die Angel ab. Das gewaltige Maul öffnet sich und schnappt zu. Weit und offen ist er, der Stuart Highway. Und vor allem schnurgerade. Er ist benannt nach dem schottischen Entdecker John McDowell Stuart, der Australien im Jahr 1862 als erster Europäer von Norden nach Süden durchmaß. Der Stuart Highway führt von Darwin hinunter nach Port Augusta, über 2700 Kilometer. Oben im Norden ist die Vegetation tropisch. Dann wird es immer trockener, das Buschwerk niedriger und der Boden roter. Das ist das Red Center, die rote Mitte Australiens. Eine gigantische Halbwüste. Das Red Center ist bis heute die Heimat der Aborigines, der Ureinwohner Australiens. Vor der Ankunft der Europäer gab es über 500 Stämme, mit ebenso vielen Sprachen und Dialekten. Heute sind es noch um die 50. Im Northern Territory machen die Aborigines ein knappes Drittel der Bevölkerung aus. Conrad Rotara gehört zum Stamm der Aranda. Er lebt in Hermannsburg, einer ehemaligen deutschen Mission, und durchstreift das Ufer des Fink River auf der Suche nach Buschtacker. Nicht, weil er es müsste. In Hermannsburg könnte er im Supermarkt einkaufen. Sondern aus Tradition.
In those days, back in the 60s, that's not much. There was only Russian days. So we have to go live in the Buschtacker. We went out of Buschers.
Als ich klein war, in den 60ern, haben wir Buschtacker gegessen. Es gab ja nichts anderes. Jeden Tag sind wir raus in den Busch. Ohne Buschtacker hätten wir nicht überlebt.
That's why we survive. If there was no Buschtacker, we wouldn't survive.
Der Fink River besteht aus einem sandfarbenen Flussbett. Ein paar hundert Meter breit, steinig, ohne Wasser. Aber mit Fliegen. Zu Hunderten sitzen sie auf Conrads T-Shirt, auf seiner Hose, in seinem Gesicht.
Trotzdem führt der Fluss Wasser, aber unter der Erde. Unsere Vorfahren waren Nomaden. Sie sind den unterirdischen Flüssen gefolgt. Wurde das Gras grüner, wussten sie, dass sich darunter Wasser befand.
Conrad buddelt einen Wurm aus, weißlich, so groß wie sein Zeigefinger.
Das ist die Wichiti-Made. Sie frisst die Wurzeln eines Baums an. Wenn man die Wurzel freilegt, findet man sie.
Schwupps, die Made ist in Conrads Mund verschwunden. Man kann sie auch grillen. Aber roh schmeckt die Wichiti-Made besser, findet Conrad. Eine Passionsfrucht wandert in seinen Korb und ein paar Orangen. Dazu Blätter. Das eine lindert Verbrennungen, das andere senkt Fieber. Viel ist es nicht, was Conrad eingesammelt hat.
Well, you can see the bubble grass taken over.
Überall nur europäisches Gras. Die Siedler haben es gepflanzt. Und es verdrängt alles andere. Traurig. Unsere Leute gehen auch nicht mehr in den Busch. Sie fahren lieber mit ihren Geländewagen rum.
Only with the four-wheel driver.
Er steht da mitten in der Wüste. Rot glänzend und weithin sichtbar. Der Uluru, ein riesiger Berg aus Sandstein. 3 Kilometer lang und 2 Kilometer breit. Mit fast senkrechten, von Riefen durchzogenen Flanken. Entstanden ist der Uluru über Millionen von Jahren. In einem urzeitlichen Meer hat sich Sediment abgelagert. Nachdem sich das Meer zurückgezogen hatte, sank die Region ab. Durch Erosion formte sich schließlich der Uluru. Der Uluru ist Australiens Wahrzeichen und der heilige Berg der Aborigines. In ihrer Mythologie, der sogenannten Traumzeit, entstand der Uluru durch den Streit zweier Fabelvölker, der Mala und der Kunia. Sie bekämpften sich so heftig, dass sich die Regenbogenschlange Liru in der Erde aufbäumte und dadurch den Berg an die Oberfläche wuchtete. Zahlreiche Felszeichnungen am Uluru erzählen diese Geschichte. Der Uluru ist auch eine Touristenattraktion. Besucher übernachten in Yulara, in einem aus 5 Hotels und einem Campingplatz bestehenden Resort. Auf einem staubigen Platz in Yulara sitzen 2 Frauen. Leah Savage, schwarzhaarig und hippiesk, eine Weiße, die in einem Dorf der Aborigines vom Stamm der Anangu lebt. Und Millie Innock, eine Anangu, weißhaarig und zahnlos. Die betagte Dame spricht nur gebrochen Englisch. In ihrer Hand hält sie einen Stock.
Das ist ein Digging Stick, ein Stock zum Graben. Millie sagt, dass die Frauen der Anangu damit nach Honigameisen und Witchidi-Maden gegraben und ihn für die Jagd nach Goannas verwendet haben. Das sind australische Warane. Die Frauen haben die Goannas am Schwanz aus ihren Erdlöchern gezogen und sie mit einem Schlag mit dem Stock getötet. Außerdem haben die Frauen bei Zeremonien mit dem Stock getanzt.
Mit ihrem Stock malt Millie Figuren in den Sand. Geschlängelte Linien, kleine Kreuze, Pfeilspitzen und Kreise. Einfache und konzentrische, also ineinanderliegende Kreise.
Millie sagt, dass der konzentrische Kreis auf diesem Bild eine Wasserstelle darstellt, zu der alle streben. Hier die Regenbogenschlange Leru, da ein Emu. Und das sind Lidiwaras. Wörtlich übersetzt bedeutet das Langhals. So nannten die Aborigines die Kamele, die von den Europäern eingeführt wurden. Weil sie keinen Namen dafür hatten, wählten sie etwas Deskriptives. Hier Kängurus, die kleinen Kreise sind Kinder. Und dort ein Possum. Sie alle laufen zur Wasserstelle, um zu trinken.
And then here we've got Kunia, the Woma Python. So they're all coming into the waterhole for a drink.
Der Kreis ist das zentrale Element in der Kunst der Aborigines. Je nach Kontext kann er eine Feuerstelle darstellen, einen Baum oder Hügel, eine Quelle, ein Loch. Oder, wie in Millies Sandzeichnung, Menschen und eine Wasserstelle. Früher haben die Frauen der Aborigines aus dem Northern Territory ihre Geschichten nur in den Sand gemalt. Als eine Form der Konversation. Die flüchtigen Kunstwerke hat der Wind irgendwann weggeweht oder der Regen fortgeschwemmt, wenn es denn mal geregnet hat. Heute haben sich viele Frauen der Aborigines auf Pointillismus verlegt, auf Bilder, die aus unzähligen kleinen Punkten bestehen. Die Gemälde werden in Galerien in Yulara und Alice Springs verkauft, aber auch bei Aboriginal Bush Traders, dem Non-Profit-Laden in Darwin. Für Frauen wie Millie ist dies ihr einziges Einkommen. Das Dorf, in dem Millie und Lea leben, hat keinen Namen. Es ist eins von über 100 im Umland des Uluru. Im Dorf der beiden Frauen leben die Menschen die Kultur der Anangus. Die Mythen und Legenden sind noch präsent.
I'd heard stories of 80-year-old men outrunning.
Die Leute haben mir von einem 80-Jährigen erzählt, der berittenen Siedlern weggelaufen ist. Er war schneller als die Pferde. Ein 80-Jähriger.
Eine typische Geschichte, bei der jeder etwas hinzugedichtet hat, dachte Lea anfangs.
Aber dann habe ich meine Ernährung auf Bushtucker umgestellt und begann zu verstehen, wie so etwas möglich ist. Bushfood ist die optimale Ernährung, genetisch unverändert und unvergleichlich. Als ich damit anfing, habe ich mich plötzlich gefühlt, als hätte ich übermenschliche Kräfte. Ich hatte so viel Energie und konnte das Leben ganz anders genießen. Damals hatte ich Probleme mit meinen Augen und dachte, ich bräuchte eine Brille. Aber nach einer Weile konnte ich wieder besser sehen, vor allem nachts. Ich fühle mich der Natur auf eine ganzheitliche Weise verbunden, den Bäumen und Vögeln. Als ob mein Körper die nächste Entwicklungsstufe menschlicher Existenz erreicht hätte. Ich weiß, das klingt verrückt, aber es hat mich gelehrt, dass es eine komplett andere Art menschlichen Lebens gibt.
I can't explain it. It sounds crazy, but it just teaches you this complete other way that you can exist.
Vielleicht lebt Lea Savage ja genau aus diesem Grund bei den Aborigines. Reisen ins Northern Territory in Australien. Tom Noga nahm uns mit und richtet noch eine Empfehlung aus. Sollten Sie mal in der Nähe sein, lohnt sich ein Besuch im Pee-wees at the Point, Darwins bestem Restaurant, wie er sagt. Von der Terrasse aus hat man einen fantastischen Blick auf die Stadt, also einfach die Umgebung genießen und hervorragend dabei essen. Erst vor ein paar Monaten hat der dortige Chefkoch damit begonnen, Bushtucker für seine Gerichte zu verwenden. Und das Ergebnis sind wohl wahre Geschmacksexplosionen. Es war wohl übrigens so, dass die indigene australische Bevölkerung erst im Laufe der britischen Kolonisierung in Hungersnot geriet. Vorher hielt sie die Natur so kontrolliert, dass sie nie Hunger oder Durst litt. Und sie kannte den Lebenszyklus der Meeres- und Landtiere. Und dieses Wissen, das wurde von den europäischen Kolonisten nicht genutzt. Zeit also, das nachzuholen. Und die Aborigines erzählten sich tatsächlich Geschichten lautmalerisch durch die Töne des Didgeridoos. Traditionell vor allem Mythen, mittlerweile gibt es aber auch modernere Didgeridoo-Geschichten. Auf Literatur traf man in der sogenannten Edo-Zeit in Japan allerorten neue Prosawerke, häufig humoristisch oder auch belehrend. Und das spiegelte den Aufstieg der Samurai in das japanische Bürgertum, der sich in dieser Zeit vollzog. In diese japanische Ära mit einer Dauer von mehr als 250 Jahren reisen wir so gegen 12:30. Da wird der sogenannte Schwertadel eine besondere Rolle spielen. Vorher geht es noch in die Bergdörfer der Serra da Estrela nach Portugal. Und bis zu den Nachrichten, da bleibt uns noch etwas Zeit. Lassen Sie uns unsere Reise nach Down Under einfach noch etwas ausklingen. Bis gleich. Zum zweiten Teil der Reisenotizen aus Deutschland und der Welt begrüßt Sie noch einmal Antje Allroggen. Herzlich willkommen. Was steht jetzt auf dem Fahrplan? Wir haben gleich mehrere Zeitreisen vor uns. Es geht in eine Epoche, die Edo-Zeit, an die viele Japaner heute gerne denken. Denn jede Person hatte einen bestimmten Platz in der Gesellschaft und man wurde dabei sogar gut unterhalten von Geishas und Gedichten. Und es geht an den Nord-Ostsee-Kanal. Auch der weiß, viele Geschichten zu erzählen. Dass allerdings das, was heute wahr ist, es morgen nicht unbedingt auch sein muss, darum geht es in diesem Lied aus Portugal auf dem Weg zu unserer nächsten Reisestation.
Que alguém inventou. A verdade é bonita quando nua, então é que é linda. Sinuosos os contornos, irresistivelmente doces e pecaminosos. Mil caras e mil crenças, é volátil, é mutante e evapora-se no ar. E condensa-se em gotículas escuras no espelho dos interesses de quem manda ou quem mandar. E a verdade é bonita quando nua, então é que é linda. Sinuosos os contornos, irresistivelmente doces e pecaminosos.
Zu St. Johannes, dem São João, sind am 24. Juni im Zentrum Portugals wirklich alle unterwegs. In den Dörfern wird gefeiert und damit der Sommer eingeläutet. Endlich steht er in seiner Blüte, mit viel Musik und Tanz. Sackpfeifer und Trommeln spielen auf, alte Schenken öffnen wieder ihre Türen und Hirten ziehen mit ihren Schafen und Ziegen in die Hochebene der Serra da Estrela, begleitet von Hunderten von Wanderern, die den Zug begleiten. Die Tiere werden für den Tag hübsch zurechtgemacht. Sie tragen Blumen in üppigen Farben rund um ihre Hörner gebunden. Und vorbei geht es dann an Granitflanken, Wasserfällen und Weidepfaden. Überall riecht es nach Kiefern, Wacholder und Eukalyptus. Wer dann in ein bodenständiges Gasthaus einkehrt, bekommt Bacalao nach Hausmannsart oder gegrillten Tintenfisch. Die Gegend in der Serra da Estrela, übersetzt heißt das übrigens Sternengebirge, wird immer wieder von schweren Waldbränden heimgesucht. In einigen Dörfern werden die Ziegen deshalb auch als Feuerwehr eingesetzt und das auch ganz erfolgreich. Wie das genau funktioniert, das hören Sie gleich von meinem Kollegen Harald Schmidt, aber erst einmal ist er bei der Ziegenprozession dabei.
Folgosa da Madalena, 23. Juni, früher Abend. Knapp 300 Menschen leben in dem kleinen Dorf am nordwestlichen Rand der Serra da Estrela, ein Gebirgszug im Zentrum Portugals, seit mehr als 40 Jahren auch Nationalpark. Es ist Johannisnacht, der Abend vor São João, einem der wichtigsten Festtage im Land. Überall in den Gassen warten Hirten mit ihren Schafs- und Ziegenherden auf den Start der Romaria, eine Prozession rund um die kleine Dorfkirche São João Batista, Johannes der Täufer. Es sind mehrere tausend Tiere, viele sind geschmückt, sie tragen Blumenornamente um die Hörner, denn heute ist ein besonderer Tag.
Es ist Tradition, dass die Herden nicht vor dem Johannistag oder dem St. Peter und Paulfest in die Berge gehen. Hier im Dorf feiern wir aber mehr St. Johann, deshalb die Prozession der Schafe um die Kirche. Erst danach dürfen sie hoch in die Serra da Estrela, 2, 3, höchstens 4 Monate lang.
Luis Cruz Lopes ist aus Sabugueira gekommen, einem Nachbardorf. Auch der 58-Jährige hat sich herausgeputzt. Weißes Hemd, Sakko, die guten Schuhe. Luis ist Schäfer, seit er denken kann, sagt er. Vater und Großvater waren es auch schon. Seine Herde beobachtet ihn aufmerksam.
Die Schafe müssen lernen, auf Handzeichen zu folgen. Ein guter Schäfer hat seine Tiere unter Kontrolle. Sie kennen ihren Schäfer und gehorchen. Der eine ist eben zum Schäfer geboren, der andere nicht. Du brauchst dieses Gefühl. Wir sagen Caldo dazu. Mit Caldo bist du so gut wie ich.
Dazu gehört auch ein besonderer Lockruf. Und dann geht es los. Der erste Schäfer startet zum Lauf um die kleine Kirche. Hunderte kleine Füße klappern auf dem Kopfsteinpflaster. Eine gute Herde schafft es, einen geschlossenen Kreis um die Kirche zu bilden. Die ersten Tiere holen die letzten wieder ein. Jorge Nunes Cardoso ist stolz auf seine 220 Bordeleira-Schafe, eine Milchrasse für den berühmten Käse der Serra da Estrela.
Die Romaria ist nur einmal im Jahr. Da ist auch kein Priester dabei und niemand segnet die Schafe. Ich gehe nur zur Kapelle und die Schafe müssen drei Runden um die Kirche laufen. Erst in die eine Richtung und dann drei Runden in die andere Richtung. Das Umdrehen ist der schwierigste Moment.
Unterdessen füllt sich der Platz vor der Kirche zunehmend mit kleinen braunen Kugeln. Die Dorffeuerwehr wird sie nach Ende des Spektakels einfach wegspritzen. Wie jedes Jahr hält Jorge Nunes Cardoso nach dem Lauf kurz inne. Ganz für sich im Stillen bittet er um ein gutes und erfolgreiches Jahr. Aber eigentlich war er hauptsächlich wegen der Tradition dabei. Hoch in die Berge zieht er mit seinen Tieren nicht mehr, im Gegensatz zu Vater und Großvater.
Muito diferente. Im primeiro era de manhã à noite sempre ao pé.
Das ist jetzt ganz anders. Früher hat man bei der Herde draußen übernachtet. Heute beginne ich morgens mit dem Melken, danach ruhe ich mich ein wenig aus. Mittags gehe ich mit den Tieren ein bisschen umher, je nach Wetter. Abends geht's in den Stall zurück. Dann melke ich noch einmal und spätestens um 7 bin ich zu Hause.
Eine Folge der Landflucht in der Region. Weil immer mehr Menschen abwandern, gibt es genug Weideflächen rund um die Dörfer. Kein Grund mehr für die anstrengenden Touren hoch in die Berge. Der Tochter von Jorge Nunes Cardoso gefällt es, dass der Vater abends zu Hause ist. Aber selbst will die 15-Jährige später nichts mit den Schafen zu tun haben. Schule beenden und dann nach Lissabon zum Studieren. Jorge sieht es mit gemischten Gefühlen. Ihm macht der Beruf noch Spaß. Er ist gerne draußen, aber
die Milch bringt den gleichen Preis wie vor 20 Jahren. Das reicht kaum zum Überleben. Ich füttere noch Mais oder Getreide dazu. Dann geben sie ein bisschen mehr Milch. Im Schnitt sind es bei jedem Schaf täglich zwischen 5 und 5,5 Liter. Wir haben zwar immer mal wieder ein paar Stunden Pause dazwischen, aber der Job geht 365 Tage im Jahr. Das ist doch kein Leben.
Und der Beruf ist einfach nicht mehr im Portugal von heute, sagt Arthur Costa. Der Chef des Zivilschutzes der kleinen Stadt Ceia sucht händeringend Schäfer, die mit ihren Tieren helfen könnten, die schweren Waldbrände, die hier regelmäßig wüten, zumindest etwas einzudämmen.
It's also a cultural and social issue because
das hat auch einen kulturellen und sozialen Aspekt. Schäfer zu sein, ist schon seit Jahren nicht mit einem besonders hohen Ansehen verbunden. Schäfer gelten als ungebildet. Leider erfassen die Menschen oft nicht die gesellschaftliche Bedeutung, die diese Arbeit hat.
Denn Arthur Costa und seine Zivilschutzbehörde setzen auf die Schafe und Ziegen als Feuerwehr. Naja, zumindest als Feuerwehrhelfer.
In der Serra da Estrela Region, we're talking about a few hundred fires every year.
Wir sprechen hier in der Serra da Estrela über mehrere hundert Brände jedes Jahr. Die Zahl der einzelnen Feuer ist zwar geringer geworden, aber gleichzeitig hat sich die abgebrannte Fläche insgesamt vergrößert. Das zeigt, dass man die Menschen sensibilisieren kann. Aber wenn wir es nicht schaffen, das Gelände zu pflegen, braucht es nur ein kleines Feuer, um alles niederzubrennen.
Der Oktober 2017 war besonders schlimm. In manchen Gegenden ziehen sich die abgebrannten Hänge auch heute noch über Kilometer. Verkohlte Baumgerippe, soweit das Auge reicht. Und es braucht bis zu 15 Jahre, bis sich ein Gebiet wieder regeneriert. Würden aber Schafe und Ziegen in den Kiefern- und Eukalyptuswäldern schneisenfrei fressen, könnten die Brände besser in Schach gehalten werden. Der Zivilschutz arbeitet teilweise auch mit Bulldozern, aber
those kind of interventions with machines are expensive.
Ein solcher Einsatz von Maschinen ist teuer und er belastet auch den Boden. Wir wollen deshalb das gefährliche Gestrüpp auf andere Art und Weise wegbekommen. Wenn es Schäfer gibt in dieser Region, versuchen wir sie zu überzeugen, dort mit ihren Herden zu grasen. Das ist die billigste und naturschonendste Weise, in diesen Gebieten zu arbeiten.
Viel Geld haben die kleinen Gemeinden in der abgelegenen Bergregion dafür nicht zur Verfügung, aber sie wollen zumindest einen Anreiz schaffen für die Schäfer. Fernando Mura Brito ist einer von denen, Gemeinde Ja gesagt haben. Der 49-Jährige hält in vierter Generation Ziegen und Schafe. Fernando macht einen abgearbeiteten Eindruck. Mit seiner Herde geht er jetzt an die Orte, die ihm der Zivilschutz nennt. Auch weil er selbst schon durch das Feuer viel Schaden erlitten hat.
Viele Tiere sind in ihren eigenen Umzäunungen verbrannt. Sie konnten ja nicht fliehen. Meiner Meinung nach müssten die Regierung und die Gemeinden im Winter viel mehr Unterholz rausholen oder es kontrolliert abbrennen. Und mehr Schäfer in den Bergen würden auch helfen. Hier in meinem Dorf Loriga sind wir nur noch zu zweit. Und ich bin der Einzige, der noch hochgeht in die Berge. Das ist doch eine Schande hier für meine Region.
Jeden Morgen um 5 steigt Fernando hinauf in die Berge. Jeden Abend um 10 ist er wieder zu Hause. Die Tiere bleiben oben in einem Gatter, bewacht von den Hunden. Dass er beim Feuerpräventionsprogramm mitmacht, hat noch einen anderen Grund. Immer neue EU-Auflagen, einen extra Melkplatz beispielsweise, Aluminiumtanks für die Milch, zig andere Standards, alles zertifiziert und europaweit festgeschrieben. Wie soll ich das bezahlen, fragt der Schäfer.
Ohne die Subventionen gäbe es hier kaum noch einen Schäfer. Die Voraussetzungen sind viel zu hoch. Die ganzen Hygienestandards und all die Investitionen, die nötig wären, das schaffe ich nicht. Deshalb kann ich zurzeit keine Milch verkaufen. Und das Scheren der Schafe kostet mehr, als die Wolle einbringt. Ich lebe nur von den Subventionen. Und manchmal kann ich ein paar Jungtiere verkaufen.
Die ganze Serra da Estrela macht zurzeit einen Wandel durch. Schafe und Ziegen werden weniger, Touristen dafür mehr. Denn gerade ihre Abgeschiedenheit macht die Landschaft auf Höhen bis zu 2000 Metern attraktiv. Der Biologe Thiago Fernandes Correa arbeitet für die Verwaltung des Nationalparks. Er ist hier aufgewachsen und nach dem Studium in Lissabon wollte er sofort wieder zurück.
What I enjoy the most is the fact that the mountain is like a perfect marriage between man.
Diese Berge sind eine perfekte Ergänzung von Mensch und Natur. Das gefällt mir hier so gut. Die Menschen haben immer versucht, das zu nutzen, was das Land hergibt. Unten die Felder rund um die Dörfer und oben in den Bergen, in den ehemaligen Gletschertälern, die Schäfer mit ihren Tieren. Diese Mischung aus Kultur und Natur beschreibt die Serra da Estrela wohl am besten.
So sieht es der Biologe Thiago Fernandes Correa. Ihm begegnete Harald Schmidt bei seiner Reise in die portugiesische Serra da Estrela. Das Ritual zur Johannisnacht fand in diesem Jahr Corona-bedingt nur eingeschränkt statt, aber im kommenden Jahr, da wird es dann hoffentlich wieder so sein. Eine muntere Herde, die im Dorfkern immer wieder um die Kirche getrieben wird. Wir haben es gehört, dreimal rechts und dreimal links. Und dann, so glauben die Menschen, sorgt der heilige Johannes dafür, dass das Vieh gesund bleibt, bis zum kommenden Jahr. Musikalisch nähern wir uns jetzt schon mal unserem nächsten Reiseziel. Es geht ins alte Japan. Der Duft vom Felsen, das Sommergras, das Rotwart in Tau und Hitze. So kurz ist ein Haiku-Dreizeiler und fasst doch eine ganze kleine Welt zusammen. Das versucht auch das Edo Wonderland. Klingt ja ein wenig nach Disney und Fantasia, ist aber mit diesen Welten nicht wirklich zu vergleichen, sondern ein wohl gelungener Versuch, in jene wunderbare Zeit Japans zu reisen, in die Edo-Periode. Die dauerte vom Beginn des 17. bis zum Ende des 19. Jahrhunderts, mit 250 Jahren die längste Friedenszeit Japans, in der die legendären Samurai lebten oder auch die Schattenkämpfer, die Ninja und Shogune, verantwortungsvoll über das Land herrschten. Viele kennen das ja nur aus Filmen wie Shogun oder den Sieben Samurai von Akira Kurosawa. Aber all das lässt sich eben auch heute noch hautnah erleben, nur 2 Zugstunden von Tokio entfernt. Im Edo Wonderland ist auf knapp 50 Hektar eine kleine Stadt aus der Edo-Periode nachgebaut, mit allem, was dazugehört. Peter Kaiser hat die Zeitreise gemacht und einen Tag im Wonderland verbracht.
Wir haben eine Menge Spaß hier. Wir reisen zurück in die Edo-Zeit. Wir sind gekommen, um die Ninja zu sehen.
Wir wollen unseren Kindern die alte japanische Kultur näher bringen und solche Sachen wie das Katana und andere Dinge aus der alten Kultur.
Ninja, legendäre Schattenkämpfer oder die mythenumwobenen Samurai. Seit mehr als 200 Jahren sind sie Teil der Geschichte Japans, heute oft stereotypisch verklärt. Längst ist auch die Edo-Zeit des 17. bis Mitte 19. Jahrhunderts, der sie entstammen, ein fernes Reich der Sagen und Legenden. Doch die Edo-Zeit ist lebendig erfahrbar, heute im 21. Jahrhundert, nur 2 Zugstunden von Japans Hauptstadt Tokio entfernt, im Edo-Wonderland in der Stadt Nikko.
Edo-Wonderland is a cultural theme park. We describe ourselves as a cultural theme park, as we do not have rollercoaster rides.
Edo Wonderland ist ein Themenpark, aber nicht mit Achterbahn und so. Wir konzentrieren uns auf die Edo-Zeit, die ja die letzte traditionelle Periode Japans war, mit Theater und Live-Performances, Aktivitäten und interaktiven Abenteuern für die Gäste. Und das für alle Altersklassen.
Michael No, der noch junge australische Public Officer, lebt seit mehreren Jahren in Japan. Um sein Judo-Studium zu finanzieren, managt er im Edo Wonderland die Öffentlichkeitsarbeit.
We also offer adult experiences for from teenagers up.
Wir bieten auch Martial Arts Workshops für Erwachsene an, vom Teenager an aufwärts. Natürlich ist das für Kinder nicht so interessant. Edo Wonderland gibt es nur hier in Japan. Und Disney World ist überall in der Welt.
Cultural theme park. Yeah, it's popular in Japan as well, of course. But you have Disneyland all around the world.
Gezeigt werden hier auf dem Parkgelände mehr als 130 Gebäude aus der goldenen Ära der Edo-Zeit, genannt Genroku. Das sind sowohl einfache Holzunterkünfte als auch städtische Samurai-Residenzen oder Regierungsgebäude. Belebt wird alles von mehr als 100 Actors, Schauspielern.
Edo Wonderland wurde 1986 gebaut. So im Durchschnitt haben wir 400.000 Besucher pro Jahr. Kinder unter 6 Jahren haben freien Eintritt. Und natürlich kommen viele Kinder, also wird die Besucherzahl wohl etwas höher sein. Mehr als 80% davon sind japanische Gäste.
Die wuseln überall herum, zwischen und in den Häusern der alten Zeit, die mehr Hütten sind, Datschen vielleicht, oder in den Samurai-Palästen auf den Straßen. Wo es dann zu Zwischenfällen mit umherstreifenden Roninen kommen kann, herrenlosen Samurai. Jene halten das vorgereckte Mikrofon mit Windschutz für eine Art Schwert, ein Katana. Dann sage ich, dass ich kein Katana habe.
Das Faszinierende und Schöne an der Edo-Periode war vor allem natürlich der Frieden in dieser Zeit. Japan war sonst ein Land, in dem Bürgerkriege über hunderte von Jahren herrschten, und nun war endlich eine Friedenszeit. Das brachte viele kulturelle Höhepunkte, in der Kunst etwa. Ich möchte sogar behaupten, dass viele der Stereotypen, die man über Japan im Kopf hat, in dieser Edo-Periode entwickelt wurden. Etwa den Gemeinschaftssinn, dann eine hohe Religiosität, aber vor allem der Gemeinschaftssinn. Man muss wissen, in der Edo-Periode schottete sich Japan vom Rest der Welt ab. Alle Geschäftsbeziehungen mit anderen Ländern außerhalb wurden gestoppt und so wurde aus Japan eine in sich geschlossene Gesellschaft.
Wir sind gerade in Tokio und wir wollten das echte Japan sehen. Darum fuhren wir heraus, sahen die Berge. Dann wurden wir auf das Edo-Land hier aufmerksam gemacht. Und das ist der Grund, warum wir hier sind.
Was mögen Sie hier am meisten?
Die Realität, der gesamte Eindruck hier.
Have you met a ninja?
Not yet. Hopefully soon.
Das hier ist ein mysteriöses Ninja-Haus. Es sieht wie ein normales Haus aus, aber innen sind Schwingtüren.
Was immer man zu den legendären Kriegern, Spionen, Kundschaftern und Meuchelmördern im alten Japan, die Ninja, zu wissen glaubt, im düsteren Haus der Ninja kann man nicht nur mehr erfahren, hier erlebt man Ninja-Praktiken. Sofort steht ein vermummter Schattenkrieger vor einem, mustert mit finsterem Blick.
Ich zeige den Gästen hier die Geheimnisse und Verstecke der Ninja. Hier können Sie zum Beispiel eine Wand sehen. Aber es ist eine Drehwand, hinter der ein Versteck ist. Es gibt einen Unterschied zwischen den Ninja jetzt und den Ninja der alten Tage. Früher waren Ninja vielfach Spione und manchmal auch Auftragsmörder. Aber moderne Ninja machen das nicht. Die alten Ninjas sind heute so nicht mehr möglich. Sie passen nicht mehr in unsere Welt. Heutige Ninjas sind mehr oder weniger eine Darstellung. Aber immerhin, viele Leute, die hierher kommen und Ninja beobachten, wollen Ninja werden. Das ist doch nicht schlecht.
Auch die Familie Matsu, die heute zum ersten Mal im Edo Wonderland ist, kam natürlich wegen der Ninja.
Die Kinder wollen hier Ninja werden, denn Ninja sind sehr cool. Und Angst habe ich auch nicht vor ihnen.
Das japanische Langschwert, das Katana, wird als die Seele der Samurai bis heute verehrt. Bis in die moderne Zeit haben sich traditionelle Schwertschulen erhalten, Koryo genannt. Bei der Kunst des Schwertziehens, Iaido, lernt der Schüler, dass die Klinge nie senkrecht zum Gegner geführt wird, sondern immer in einer einzigen, schneidenziehenden Bewegung. Auch im Edo Wonderland darf ein Katana-Workshop nicht fehlen. Der Sensei, der Lehrer, weist die vor ihm stehenden Schülerinnen und Schüler in der rechten Haltung an, ein Katana zu tragen. Es muss immer links getragen werden, sagt er, fest in den Obi, in den Gürtel gesteckt. Zieht man das Katana, zieht man es mit einem Schrei heraus. Auf 7 Theaterbühnen werden traditionelle Theaterstücke aus der Edo-Zeit dargebracht. Dazu gibt es Themenshows, Ninja-Action und Euran-Shows. Anders als Geisha, die mit ihren kulturellen Fertigkeiten die Gäste inspirieren, stehen Euran, zu Deutsch die schönste aller Blumen, eher für höherrangige Prostituierte. In den Häusern wird die alte Sprache aus der Edo-Zeit nachgestellt, getrennt nach unterer, mittlerer und oberer Schicht. Doch es gibt noch Paraden, saisonale Festivals und eine Menge Sonderveranstaltungen. Wer will, kann sich als Geisha, als Samurai kostümieren oder Yabusame üben, traditionelles japanisches Bogenschießen zu Pferd. Das in diesem Fall, hier im Edo Wonderland, ein Holzpferd ist.
Ich möchte den Besuchern Techniken zeigen, die schon in der Heian-Periode genutzt wurden. Und natürlich möchte ich auch die Schönheit der japanischen Bögen zeigen.
Dann steigt der Schütze auf das Pferd.
Das sind da die 3 Targets. Und ich habe 3 Schießpfeile. Ich halte das Pferd an. Dann. Das Pferd war als Kampfpferd bei den Samurai kultiviert. Und die drei Pfeile zu den drei Targets waren ein eher ritueller Akt. Das ist es, was die Samurai-Kampfkultur ausmacht. Anfang und Ende sind gleich im Zusammenführen der Pfeile im Köcher. Der Schrei war Yagüe, das meint Yin-Yang, Licht und Dunkelheit, so in etwa.
Der Tag vergeht schnell im Edo-Wonderland. Überall gibt es etwas zu essen, natürlich authentische Speisen aus der Edo-Küche mit saisonalen Menüs, Süßigkeiten und Getränken. Und am Ende ist man sich nicht so sicher, ob man der ist, der man ist, oder in Wahrheit nicht ein Ninja, ein Samurai, eine Geisha.
Ja, wer weiß am Ende das schon so ganz genau. Albert Einstein hätte dazu gesagt, es gibt nur zwei Weisen, die Welt zu betrachten. Entweder man glaubt, dass nichts auf der Welt ein Wunder sei, oder aber, dass es nichts als Wunder gibt. Peter Kaiser, erfolgreich gefangen im Edo-Wonderland-Zeittunnel. Wir lassen das noch ein wenig nachklingen mit einigen Taiko-Trommeln. Und wenn man dem Trommler etwas zuruft und ihn ermutigt, weiterzumachen, dann soll sich der Raum in einen heiligen Bereich verwandeln. Und damit sind wir an unserem letzten Reiseziel für heute angekommen. Damit wird es etwas bodenständig. Irgendwann vor mehr als 125 Jahren, da hat ein Hamburger Kaufmann mal so richtig auf die Landkarte geguckt und hat dann festgestellt, wenn man einen Kanal bauen würde durch Schleswig-Holstein, dann würde man über 400 Seemeilen sparen. Die Rechnung ging auf. Aus dem Vorhaben wurde ein gigantisches Projekt, weil auch der preußische Regierungschef Otto von Bismarck von einer solchen Wasserstraße geträumt hatte. Sie sollte den kleineren Kanal ersetzen und der deutschen Flotte ermöglichen, ohne dänischen Beschuss von der Ost- in die Nordsee und zurückzugelangen. 8 Jahre wurde daran gebaut. In der Zeit sind viele Bagger teilweise hochhaushoch umgekippt, ganze Dämme abgerutscht, sogar Arbeiter verunglückt. Das Projekt wurde also ziemlich hart durchgezogen und damit wurde der Nord-Ostsee-Kanal fristgerecht fertig und eingeweiht am 21. Juni 1895 von Kaiser Wilhelm II. In Kiel-Holtenau höchstpersönlich. In diesem Jahr gab es aus bekannten Gründen keine Jubiläumsfeier. Die wird im kommenden Jahr nachgeholt. Alfried Schmitz reiste aber zum Ehrentag an und ließ sich auf dem Kanal ein wenig treiben.
Von einer frei zugänglichen Aussichtsplattform können interessierte Besucher gegen eine kleine Gebühr einen Blick von oben auf die Kiel-Holtenauer Kanalschleusen werfen. Ich darf heute ausnahmsweise die Sicherheitsabsperrungen passieren und mit Rainer Mischke, dem Betriebsstellenleiter der Schleusenanlage, ganz nah ran. Eine Besichtigungstour mit Nervenkitzel inklusive, denn wir gehen über das Schleusentor.
Bitte nicht über die gelbe Linie treten.
Okay.
Ja, okay.
Was heißt das?
Das ist, dass man das Tor nicht mehr betreten soll.
Ja, da sind wir genau richtig.
Das heißt, das Ding geht schon auseinander?
Nein, noch nicht. Das sind 90 Sekunden Warnung und dann fährt das Tor erst auf.
Ja, irgendwann ist es zu weit, ne?
Und dann fallen sie halt rein.
Zum Glück falle ich nicht vom Schleusentor, das sich nun langsam in Bewegung setzt ins Wasser, sondern gelange mit einem kleinen Hüpfer auf die Mittelplattform, die zwischen den beiden großen Schleusenkammern liegt, die jeweils 40 Meter breit und über 300 Meter lang sind. Auf der schmalen Arbeitsinsel befinden sich der Aufsichtstower des Schleusenmeisters und noch einige andere kleinere, rundum verglaste Gebäude.
Was hat die Erfindungsfunktion, der da jetzt drin sitzt im Häuschen?
Das ist unser Schleusengehilfe, nennt sich der. Das ist der Vormann der Schleusendecksleute, der aber auch gleichzeitig die Torbewegung hier an den Binnentoren überwacht. Das heißt, der gibt die Tore frei für das Fahren und achtet darauf, dass dann sich keiner auf dem Tor befindet oder noch aufs Tor raufspringt.
An beiden Seiten der Plattform befinden sich jede Menge Poller zum Festmachen der Schiffe. In der südlichen Kammer wartet ein kleines Sportboot darauf, bis das Schleusentor in seinem seitlichen Bunker verschwunden ist und es in den Kanal einfahren darf. Vom Kanal her nähert sich ein rundes Dutzend Segelboote im Motorbetrieb. Die wollen in die gerade noch offene Südkammer einfahren. Vom Schleusenmeister im Aufsichtsturm erhalten sie eine klare Ansage.
Machen wir die Durchsage für die Sportboote, die anlaufen für die Südschleuse. Kommen Sie zügig in die Schleuse, laufen Sie zügig in die Schleuse ein.
Also jetzt erwartet er das nächste Schiff, was von der Kieler Förde kommt. Und deswegen versucht er die natürlich möglichst schnell reinzulocken, damit die Schleuse dann wieder klar ist, wenn der nächste von außen ankommt.
In der Nordkammer warten derweil schon zwei große Pötte auf ihre Kanalfreigabe Richtung Nordsee. Hinten die Selene Pram, ein geschlossenes Bunkerschiff, das wahrscheinlich Getreide geladen hat. Vorne an erster Position Annette, ein Frachter für Sonderladung, bestückt mit drei riesigen Kränen, die jeder für sich 250 bis 350 Tonnen Ladung an Bord hieven können. Im Moment holt die Mannschaft mit einem kleineren Kran am Bug des Schiffes Proviant für die Weiterfahrt an Bord. So wird die rund 20-minütige Liegezeit in der Schleuse sinnvoll genutzt. Time is money im Frachtverkehr.
Nordkammer fährt jetzt auf, um Annette und Selene Pram in den Kanal reinzulassen. So, jetzt werden die Leinen hier von Annette losgeschmissen, von den Pollern abgehakt, eingezogen, von dem Schiff eingeholt. Und dann setzt es sich jetzt auch schon in Bewegung und fährt in den Kanal ein.
Der Nordostseekanal ist mit jährlich 30.000 Schiffspassagen die meistbefahrene künstliche Wasserstraße der Welt. Allerdings dürfen ihn nur Schiffe befahren, die höchstens 235 Meter lang, 32,5 Meter breit, 40 Meter hoch sind und nicht mehr als 9,50 Meter Tiefgang haben. Die größeren müssen den Umweg um die dänische Halbinsel nehmen. Ein ausgeklügeltes Ampelsystem sorgt für die Regelung des immensen Schiffsverkehrs in beide Fahrtrichtungen. Kommen sich zwei große Schiffe im Kanal entgegen, gibt es Ausweichbuchten. Auch Annette und Selene Pram müssen außerhalb der Schleuse erst einmal den Gegenverkehr abwarten, den Rainer Mischke per GPS und einer speziellen App auf seinem Mobiltelefon überwacht.
Kommen noch drei Fahrzeuge insgesamt.
Der wird dann hier irgendwo in Position gehen. Ne?
Der wird bis dahin zur Grenze fahren, sich da an die Dalbenreihe, das sind diese schwarzen Stützen, die da im Wasser reingerammt sind, da kann er sich gegenlehnen oder da kann er auch sogar auch festmachen, wenn er will, und würde da dann entsprechend die Zeit abwarten.
Auf dem Kanal gilt eine Höchstgeschwindigkeit von 15 Stundenkilometern. Außerdem besteht für die großen Schiffe nicht nur Lotsenpflicht, es kommen zusätzlich sogar noch Kanalsteuerer mit an Bord. Das erhöht die Passagekosten auf über 9.000 Euro für einen 20.000 Tonner. Aber diese Kanalexperten kennen jede Krümmung, alle Tücken der Wasserstraße, die zwar an der Oberfläche zwischen 100 und 160 Meter breit ist, sich aber nach unten hin wegen des trapezförmigen Querschnitts verjüngt und an der engsten Stelle nur noch 44 Meter im Sohlenbereich misst. Diese Bauweise macht den Kanal so gefährlich. Um mehr über die Besonderheiten und mehr über die Geschichte des Nordostseekanals zu erfahren, gehe ich jetzt von der Holtenauer Schleuse zum Kanalmuseum, das sich ein paar hundert Meter entfernt im historischen Marineviertel befindet. In einem ehemaligen Kriegsmarine-Kasernengebäude, wie das gesamte Viertel noch in der Kaiserzeit aus dunkelrotem Backstein gebaut, treffe ich den Journalisten und Buchautor Burkhard Hackländer. Der ist Jahrgang 1953, norddeutsches Urgestein, leidenschaftlicher Segler und ausgewiesener Experte, was die Geschichte seiner Heimatstadt Kiel und des berühmten Kanals angeht, dessen Bau hier in der Fördestadt seinen Anfang nahm.
1887 am 3. Juni war Spatenstich. Kiel war Reichskriegshafen geworden. Und den Spatenstich nahm dann Wilhelm I. vor, 90-jährig, noch aus Berlin angereist. Auf die Frage, warum er als nun 90-Jähriger immerhin, war ja nun auch ein alter Herr, die lange Reise von Berlin noch auf sich nahm, erwartete man nur eine patriotische Antwort. Und er hat dann soll ganz trocken gesagt haben, auch ich war schon lange nicht mehr in der Provinz.
Hauptinitiator des Kanals war allerdings nicht Wilhelm I., der dann übrigens ein Jahr später im berühmten Dreikaiserjahr 1888 verstarb, sondern der Mann, der wirklich im Reich die Strippen zog, Bismarck. Der eiserne Kanzler hatte schon 1864 im Deutsch-Dänischen Krieg entscheidende Weichen für das Kanalprojekt gestellt, als er Schleswig-Holstein von Kiel aufwärts für Preußen eroberte. Bismarcks Plan war es, nicht nur einen perfekten Seehandelsweg zu schaffen, sondern auch eine strategische Wasserstraße, um die deutschen Flottenverbände in Nord- und Ostsee im Ernstfall schnell zusammenführen zu können.
Als der Kanal dann 1895 dann eingeweiht wurde, hatte er ja einen furchtbaren Geburtsfehler, er war nämlich zu klein. Die Flottenrüstungsprogramme des Deutschen Reiches, immer in Konkurrenz mit England. Und dann gab es ja noch diese persönlichen Eitelkeiten zwischen dem deutschen Kaiser und dem englischen König, die ja Verwandte waren, führten dazu, dass die neuen Großkampfschiffe, für die der Kanal ja gebaut wurde, zu groß war. Dann hat man ihn gleich mal zwischen 1907 und 1914 also verbreitert.
Gleichzeitig wurde er auf 11 Meter Tiefe ausgebaggert und es wurden Hochbrücken gebaut, die seitdem eine Schiffshöhe von 40 Metern erlauben. Als der Kanal gebaut wurde, ging er wie ein schmerzhafter Schnitt durch Schleswig-Holstein, trennte unzählige Ländereien, Familien und Gemeinden.
Und die Regierung hatte sich verpflichtet, alle Verkehrswege, die unterbrochen wurden, kostenfrei wiederherzustellen. Durch Fähren, durch Brücken. Und das gilt bis heute. Auf die Kanalfähren heute hinaus kostenlos. Zahlt die Bundesregierung. Und die anderen Fähren sind alle kostenfrei. Das Deutsche Reich hatte sich damals verpflichtet, das so zu machen. Und die Bundesrepublik als Rechtsnachfolger muss das auch so machen.
Eine Fahrt mit dem Schuhkarton, wie die Kieler ihre Heutenauer Fähre nennen, ist übrigens ein absolutes Muss. Pausenlos verkehrt sie zwischen Süd- und Nordufer und bringt Fußgänger und Radfahrer hin und her. Ein Besuch der Nordseite lohnt auf jeden Fall. Hier gibt es direkt an der Förde nicht nur einige reizende Lokale, sondern auch jede Menge historische Bauten. Aus der Kaiserzeit stammt auch noch ein Leuchtturm, der zu den schönsten weltweit zählt. Im Turmfundament befindet sich der Grundstein mit der Gründungsurkunde des Kanals, um dessen Namensgebung es zu Beginn einige Verwirrung gab.
Als er dann eingeweiht wurde am 21. Juni 1895, sollte er eigentlich Nordostseekanal heißen, so wie er heute heißt. Dann hat er aber im allerletzten Moment Kaiser Wilhelm II. Gesagt, nee, ich nenne ihn nach meinem Großvater. Das wusste kein Mensch. Die Gedenkmünzen, wir haben hier eine, waren geprägt mit Nordostseekanal. Und er hat es im letzten Moment in Kaiser Wilhelm Kanal umgenannt. Und so hieß er dann bis 1945. Und die offizielle Umbenennung war, glaube ich, 1948. Aber das weiß ich nicht mehr so ganz genau. Und seitdem heißt er offiziell Nordostseekanal. Im Englischen, im Internationalen heißt er sowieso Kiel Canal. Und ist die meistbefahrene künstliche Wasserstraße der Welt.
Der Journalist Burkhard Hackländer in einem Beitrag von Alfried Schmitz über den Nordostseekanal, der in dieser Woche 125 Jahre alt geworden ist und gerade unter dem Ausbruch der Pandemie durchaus zu leiden hat. Im Mai passierten rund 30% weniger Schiffe als im Monat zuvor den Kanal. Und auch die Ladungsmenge ist rückläufig. Der Bund will nun helfen und die Gebühren für das Befahren des Kanals senken.
Da trank ich ihn, mein Morgen, da trank ich Muren. Da, 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 da trank ich nähen, so hol ich Mordet als und Juren. Manning machte Teufel euren Jagd, da lüfte Gullern Glove. Manning wuge kein Mann bei, an ihn hieß dann Kenien Sture. Darling, da trank ich ihn, an Morgen, da trank ich Muren. Da, da, die, da drank ik min, så hul ik måtte rädslant julen. Santa sanan rastamun, traft med det temperaturen, bink fanan punt, på i kalun albanja med, i fan i min skink. Daring mat, da drank ik min, am morgen mat, da drank ik muren. An dale die, da drank ik min, så hul ik måtte rädslant julen. Ik san altid gutt og mod, tast og bytjen løjt og en ton, og efter ni kom vel af flod, leg ik boven, leg ik ånda.
Damit sind wir an diesem letzten Sonntag im Juni am Ende unseres Spaziergangs angelangt. Das Reiseziel ist nie ein Ort, sondern eine Art, die Dinge zu betrachten, sagte Henry Miller einmal. Vielleicht dient das als Trost. Sollten Sie nicht, noch nicht vielleicht, zu denjenigen gehören, die sich in diesen Tagen auf in die Sommerferien machen. Reisen können Sie in der kommenden Woche auch wieder mit dem Kopf, spätestens in der kommenden Ausgabe unserer Reisenotizen am nächsten Sonntag, dann mit meinem Kollegen Henning Hübert. Bis dahin eine gute Zeit. Hier im Studio war Antje Allroggen.